Hallo und vorab noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge von Auf den Punkt, die US-Wahl, wurde am vergangenen Freitag schon im gleichnamigen Kanal veröffentlicht. Wenn Sie die nächsten Episoden also immer möglichst aktuell hören wollen, abonnieren Sie gerne auch diesen Kanal. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ansonsten erscheint jede Folge aber auch weiterhin sonntags hier im regulären Kanal von Auf den Punkt. Viel Spaß beim Hören.
Neben der schillernden Persönlichkeiten Donald Trump und Joe Biden gibt es tatsächlich auch Themen, die den US-Wahlkampf bestimmen. Eines ist jetzt schon besonders präsent: die Migration, die Immigration, die legale und die illegale, vor allem die Lage an der Grenze zu Mexiko.
Und da gibt es eigentlich einen Gesetzentwurf zur Grenzsicherung, der im Kongress vorliegt, der aber seit Wochen von Donald Trump blockiert wird. Und das macht er weniger aus inhaltlichen und vielmehr aus wahltaktischen Gründen.
Schon 2016 hat Donald Trump mit dem Thema Migration Wahlkampf gemacht. Brutalen Wahlkampf, wie wir uns erinnern. Und auch jetzt zieht er offenbar wieder eine Chance darin. Warum und was sich seitdem getan hat, darüber wollen wir heute sprechen.
Und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Auf den Punkt, die US-Wahl. Mein Name ist Nadja Schlüter und ich bin Redakteurin im Audio-Team der SZ.
Mein Name ist Stefan Cornelius, ich bin Ressortleiter Politik der SZ. Vor zwei Wochen, am 29. Februar, war Donald Trump an der Grenze zu Mexiko. Er besuchte den Ort Eagle Pass in Texas, wo sehr viele Menschen über die Grenze kommen, und zwar über den Fluss, der Rio Grande auf amerikanischer Seite heißt und Rio Bravo auf der mexikanischen Seite. In Eagle Pass gibt es viel Stacheldraht und viel Grenzschutzpolizei. Der Ort wurde zu einem Art Symbolplatz für die Migration, die richtige Kulisse für Donald Trump und für die wichtigste Rede, die er in diesem Wahlkampf inhaltlich gegeben hat bisher, nämlich zur Immigration.
Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. Every time you hear the term migrant crime, you know where that comes from. Allowing thousands and thousands and actually millions and millions of people to come. Could be 15 million, could be 18 million by the time he gets out of office.
Trump sagt, die Vereinigten Staaten würden überrannt von sogenannten Biden-Migrantenkriminellen, also Menschen, die wegen Präsident Biden überhaupt erst ins Land kämen. Und er nennt viel zu hohe Zahlen. 15, 18 Millionen Migranten, so sagt er, könnten es sein, die bis zum Ende der Bidenschen Präsidentschaft ins Land kämen.
Biden will das jetzt natürlich nicht auf sich sitzen lassen und er war an diesem 29. Februar, also genau am selben Tag wie Donald Trump, auch selbst an der mexikanischen Grenze, allerdings in Brownsville. Das ist ein anderer Ort, 300 Meilen weiter im Südosten von Texas, von Eagle Pass aus gesehen. Da sieht es ein bisschen weniger martialisch aus als in Eagle Pass, was auch besser zu Bidens Tonfall bei dem Thema passt. Und in seiner Rede dort hat Biden Donald Trump quasi die Hand entgegengestreckt.
Join me. Or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. You know and I know it's the toughest, most efficient, most effective border security bill this country has ever seen. So instead of playing politics with the issue, why don't we just get together and get it done?
Biden spricht hier von einem neuen und parteiübergreifenden Gesetzentwurf, der im Kongress eingebracht wurde und mit dem auch die Südgrenze gesichert werden soll der USA. Biden sagt, es sei der härteste und effizienteste Entwurf zur Grenzsicherung, den das Land je gesehen habe. Also solle Trump doch mit ihm zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass der Kongress dieses Gesetz verabschiedet.
Dieses Gesetz wurde bisher im Kongress blockiert. Es wurde nicht verabschiedet. Warum? Darüber werden wir nun gleich reden. Und warum Donald Trump überhaupt gar kein Interesse an einer Reform hat.
Am besten schauen wir uns erstmal an, wie eigentlich aktuell die Lage beim Thema Migration in den USA überhaupt ist. Und man kann schon sagen, dass da gerade eine besondere Situation herrscht. Es gibt zum Beispiel die Zahl, dass im Dezember 2023 250.000 Menschen die Grenze übertreten haben. Und im Vergleich dazu kann man sich den monatlichen Schnitt anschauen der Jahre 2013 bis 2019. Da waren es monatlich im Schnitt 39.000 Menschen, also 39 versus 250.000 jetzt letzten Dezember. Und das sind auch vor allem nur die offiziellen Zahlen. Also das sind die Menschen, die von der Border Patrol aufgegriffen wurden oder die sich auch aktiv direkt an sie gewandt haben, nachdem sie über die Grenze gekommen sind. Es gibt natürlich auch noch Menschen, die unterm System, unterm Radar durchschlüpfen und so weiter ins Land ziehen.
Diese Immigration funktioniert im Prinzip so ähnlich, wie wir das in Europa kennen. Menschen können Asyl beanspruchen, sie können um Asyl werben und müssen für diesen Fall einem Grenzpolizisten auch ihren Asylgrund mitteilen. Es reicht in der Regel aus zu sagen, ich werde von einer Gang von Gewalt bedroht, was in vielen Fällen in Lateinamerika vor allem auch begründet ist. Und in diesem Fall müsste der Grenzbeamte diesen Migranten auch einen legalen Status zubilligen. Das heißt, er bekommt eine Art Gerichtsnummer zugewiesen und darf anschließend das Land betreten. In dem Moment ist man also bereits in den USA, man hat ein Gerichtsverfahren und dieses Gerichtsverfahren wird irgendwann oder auch gar nicht stattfinden. Das ist einer der Probleme. Das gesamte US-Immigrationssystem ist dem Ansturm kaum noch gewachsen. Die meisten Menschen kommen aus Venezuela, mehr als die Hälfte aus Mexiko und Zentralamerika, aber besonders im letzten Jahr hat sich ein anderes Phänomen gezeigt, nämlich auch größere Migrantengruppen, die aus der ganzen Welt Richtung Mexiko aufbrechen, dort quasi als Touristen einreisen und dann den Weg über die Grenze suchen. Es handelt sich um Russen, um Inder, um Chinesen und die Vereinigten Staaten sind kaum in der Lage, den Asylbewerbern, die sie überhaupt erst aufgreifen, die Einreise zu verwehren, zumal viele Länder auch ähnlich wie in Europa die Rücknahme verweigern.
Du hast es eben auch schon gesagt, das mit den Gerichtsverfahren kann ewig dauern. Es gibt einen wahnsinnigen Rückstau an den Gerichten, um diese Verfahren überhaupt durchzuführen, weil es nicht genug Richter gibt, nicht genug Beamte gibt, die das bearbeiten können. Gleichzeitig haben die USA auch das Problem, das wir auch aus Deutschland kennen, dass die Städte, wo diese Menschen ankommen, mittlerweile auch mit der hohen Zahl dieser Menschen nicht mehr umgehen können. Es gibt in den USA ja dieses Prinzip der sogenannten Sanctuary City. New York ist zum Beispiel so eine, die sagen, unsere lokalen Behörden geben zum Beispiel Menschen ohne Papiere jetzt nicht weiter an die Bundesbehörden, sondern die können bei uns sozusagen Unterschlupf finden. Aber auch in New York werden die Regeln gerade strenger. In den Shelters können die Leute nur noch eine begrenzte Zeit bleiben und landen dann auf der Straße, weil es einfach zu viele sind. Die kriegen das gerade nicht mehr gehandelt. In der Bevölkerung schlägt sich das nun auch nieder. Es gibt eine Umfrage von Ende Februar, in der rausgekommen ist, dass zum ersten Mal seit 5 Jahren die Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen das Thema Migration für das größte Problem des Landes hält. Das war lange nicht so.
Das Beispiel der Städte zeigt, dass es auch eine große Stadt-Land-Kluft gibt. Die Grenzregionen, wo die Migranten ankommen, fühlen sich überfordert, haben auch politisch reagiert. Besonders der Bundesstaat Texas mit einem republikanischen, sehr hartleinigen Gouverneur Abbott hat Migranten gezielt in Städte geschickt, zum Teil auch in Busse verfrachtet, hinfahren lassen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Ihm ist auch diese Aufrüstung in Eagle Pass zu verdanken, auch ein Konflikt, der zwischen den Bundesstaaten und der Bundesregierung in Washington entstanden ist. Nun denn, also ist ein komplexes innenpolitisches Problem geworden. Und das ist nicht erst eine Sache, die unter Biden entstanden ist, sondern bereits bei Donald Trump sichtbar wurde, auch in seiner ersten Präsidentschaft. Und er hat das bereits als Thema 2016 adressiert.
We're going to build a wall. It's going to be built. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people.
Bei seinen Reden im Wahlkampf 2016 ist das immer wieder gefallen, diese Formulierung, we're going to build a wall. Also er wollte die Grenzmauer zu Mexiko hochziehen, verstärken. Und er hat auch Immigranten aus Mexiko und Zentralamerika als Vergewaltiger, als Menschen, die Kriminalität und Drogen ins Land bringen, immer wieder bezeichnet. Und auch im Wahlkampf 2020 hat er auch wieder auf dieses Thema gesetzt.
Our country is full. We don't want people coming up here. Our country is full.
Das Erstaunliche ist, dass Donald Trump, als er zum ersten Mal Präsident werden wollte, tatsächlich gar keinen Grund hatte, die Immigration zum großen Thema zu machen. Unter seinem Vorgänger, Barack Obama, war die Migration tatsächlich zu einem Tiefstand angekommen. Es gab dann den ersten Anstieg nach der Pandemie. Und das war natürlich der Moment, als Trump um die Wiederwahl kämpfte. Tatsächlich in die Höhe geschnellt sind die Zahlen dann in der Biden-Präsidentschaft. Als Grund wird dafür angegeben, natürlich das zerstörte Migrationssystem, die Grenzkontrollen, die Einwanderungssystematik. Das Land hat keine legale Einwanderung mehr in dem Maße ermöglicht, wie das bisher der Fall war. Aber wir sehen auch eine Zunahme von Krisen, besonders südlich der USA, natürlich in Zentralamerika und in Südamerika. Wir sehen Zunahme von Wirtschaftsmigration und auch Klimamigration weltweit. Und die USA als ökonomisch hochattraktives Land ziehen diese Menschen an.
Und ein weiterer Grund für den Anstieg, als Biden dann Präsident war, war auch so ein bisschen das Zurückdrehen dessen, was Trump angerichtet hat, weil er eben Trump, als die Zahlen gestiegen sind, ja zu Maßnahmen gegriffen hat, die wir vielleicht noch vor Augen haben. Trump hat Familien voneinander getrennt, hat Leute zurückgeschickt auf die Südseite der Grenze. Das war dann die sogenannte Stay in Mexico Policy. Also er hat den Menschen die Einreise untersagt. Sie mussten auf der Südseite der Grenze auf ein Verfahren warten, saßen da sozusagen in Haft. Er hat natürlich auch diese Rhetorik aufgefahren, die wir jetzt schon von ihm eben auch gehört haben, und hat damit die Republikaner und seine Anhänger radikalisiert, was dieses Thema angeht. Und das führte zu so einer Art Gegenradikalisierung auf Seiten der Demokraten. Also es war auch wirklich so, dass die Stimmung im Land pro Migration sich gedreht hat. Also die öffentliche Zustimmung für Immigration ist wieder gestiegen. Und als Biden dann Präsident wurde, hat seine Regierung so im ersten Impuls versucht, alles anders zu machen, alles rückgängig zu machen, was Trump halt getan hat. Er hat zum Beispiel den Mauerbau erstmal angehalten. Er hat auch diese Stay in Mexico Policy aufgehoben, weniger Menschen in Haft nehmen lassen. Und dadurch ist dann eben natürlicherweise diese, wie man sie nennt, irreguläre Immigration auch wieder angestiegen. Es sind wieder mehr Menschen gekommen, weil es möglich war.
Und dann kam noch ein Element dazu. Wir haben es schon eben kurz erwähnt, nämlich der Konflikt zwischen der Washingtoner Regierung und den Einzelstaaten, in dem Fall ganz besonders Texas. Texas, immer ein sehr konservativer Staat, eine enorm konservative republikanische Regierung unter Greg Abbott, der die Migranten dann tatsächlich in Bussen sehr symbolisch in den Norden geschickt hat. Auch der Gouverneur von Florida, der zum Beispiel eine Flugzeugladung mit Migranten auf die tollen Ferieninseln, die vor allem von Demokraten bewohnt werden, oder nach Cape Cod geschickt hat. Nur um eben darauf aufmerksam zu machen, dass man im Süden überfordert sei mit diesen Migrationszahlen und der Norden doch auch teilhaben müsste. Inzwischen haben wir Umfragen, wonach Migration als das größte Problem im Land benannt wird. 80% der Amerikanerinnen und Amerikaner sind unzufrieden mit der Migrationspolitik der beiden Regierungen, und jeder Reformversuch, der nun eben im Kongress angekommen ist, jeder Versuch, diese Grenzregime stärker zu kontrollieren, ein höheres Maß an Abschreckung zu gewährleisten, aber auch die Abwicklung von Asylverfahren zu beschleunigen und den legalen Eintritt in das Land zu erleichtern. All diese Versuche, die in Gesetzesform gegossen wurden, sind momentan im Kongress blockiert, eben aus wahltaktischen Manövern.
Da herrscht eine große Blockade. Donald Trump möchte die offenbar genauso haben. Und deswegen hat Präsident Biden bei seiner State of the Union Address in der vergangenen Woche nochmal an ihn appelliert, sich da kooperativer zu verhalten.
My Republican friends owe it to the American people. Get this bill done. We need to act now. And if my predecessor is watching, instead of paying politics and pressuring members of Congress to block the bill, join me in telling the Congress to pass it. We can do it together. But that's what he apparently hears, what he will not do. I will not demonize immigrants, saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. I will not ban people because of their faith.
Biden appelliert also an die versammelten Häuser, die Migration nicht zum giftigen Thema im Wahlkampf zu machen, die Migranten nicht zu dämonisieren. Und nun appelliert er an den Kongress, endlich diesem Gesetz zuzustimmen, das tatsächlich in seinen Details viele der Probleme der amerikanischen Migrationspolitik beheben könnte. Das Problem wiederum der Republikaner: sie werden ihm aus ideologischen Gründen überhaupt gar nicht zustimmen können. Trump hat sie fest im Griff, er möchte keine Lösung des Problems. Und er macht auch keine Vorschläge, wie er dieses Gesetz eigentlich inhaltlich verbessern könnte.
Wir haben ja auch ganz am Anfang schon gesagt, dass Biden auch selber sagt, es sei eines der härtesten Gesetze in diese Richtung, die es je gegeben hat in den USA. Es wäre auch eine erste Reform seit 1990 tatsächlich. Seitdem haben sie es nicht mehr geschafft, ihre Migrationspolitik maßgeblich zu reformieren in den USA. Enthalten ist unter anderem, wenn es um die Grenzsicherung geht, mehr Geld für mehr Border Patrol Agents, mehr Richter, mehr Asylbeamte, um eben auch diese Verfahren schneller und effizienter abarbeiten zu können. Es soll aber auch eine Obergrenze für die Einreise geben. Also wenn mehr als 4000 Menschen am Tag über die Grenze kommen, wäre es möglich, die Grenze zu schließen, was sonst ja eigentlich nicht so gehandhabt wird. Es sind höhere Hürden für Asyl enthalten, also dass man es noch stärker begründen muss, warum man einen Asylantrag stellt. Es soll auch schnellere und mehr Abschiebungen geben. Also da sind schon harte Maßnahmen enthalten, die eigentlich den Republikanern entgegenkommen. Einer der großen Knackpunkte an diesem Gesetzesentwurf ist aber, dass er noch an andere Bedingungen gekoppelt ist.
Das ist tatsächlich möglicherweise der wichtigste politische Hebel, den Donald Trump angesetzt hat. Dieses Gesetz ist nun gekoppelt an die Zustimmung auch der Freigabe von Geldern für die Ukraine und für Israel. Trump hält die Ukraine also in einer Art Migrationsgeiselhaft und er möchte diese Situation auch gar nicht auflösen, weil er für den Wahlkampf die ungelöste Situation an der Grenze braucht. Sein wichtigstes Wahlkampfargument ist das Chaos an der Grenze, das auch unbestritten da ist. Das Gesetz würde aus dem Chaos wieder ein wenig mehr Ordnung ermöglichen und das Gesetz würde zu einer geregelten Migration verhelfen.
Jetzt ist ja die Frage, was kann Biden eigentlich tun, um dieses Dilemma oder diese Erpressungssituation, in der er sich sozusagen befindet, aufzulösen?
Es bleiben ihm jetzt nur noch wenige Wochen, dass er die beiden großen Themen trennt, die Hilfe für die Ukraine und Israel und das Migrationsthema, dass man es vielleicht doch noch mal im Kongress einbringt. Die Mehrheitsverhältnisse schwanken auch im Kongress. Bei den Republikanern im Repräsentantenhaus gibt es hinreichend Stimmen, die bereit sind, für die Ukraine Hilfe zu stimmen, aber natürlich nicht bereit sind für den Migrationsteil ihr Votum abzugeben. Wenn man es trennen könnte, wäre der Ukraine geholfen. Das Wahlkampfthema aber bleibt uns bestehen.
Wir haben es eben schon angesprochen, die USA sind ein Einwanderungsland. Einwanderer und Einwanderinnen, Menschen mit einer Geschichte in anderen Ländern, mit einer Herkunft aus anderen Ländern, machen einen sehr, sehr großen Teil des Landes aus. Und sie sind eine wichtige Wirtschaftskraft, aber auch eine wichtige Wählergruppe in den USA.
Das ist tatsächlich ganz entscheidend, auch in der strategischen Aussicht der Parteien, wo sie künftig ihre Mehrheiten herbekommen, welche Wählergruppe zu wem neigt. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, nämlich dass sehr viele der Latinos, die nun legalisiert im Land sind, die auch eine Migrationsgeschichte haben, aber inzwischen naturalisierte Amerikaner sind, dass diese Latino-Wähler tatsächlich auch Donald Trump sich annähern. Sie finden diese harte Grenzpolitik hochinteressant und sie applaudieren Trump, weil er ihnen nun das Schutzgefühl gibt, das sie eigentlich selbst mal gesucht haben. Trump spielt natürlich mit rassistischen und mit Überfremdungsängsten, wie das alle Populisten tun, nicht nur in Europa, aber weltweit. Und diese Überfremdungsangst ist ja eine ganz uramerikanische. In den letzten Volkszählungen ist es natürlich unbestritten, dass die weiße Bevölkerungsgruppe nach wie vor eine ordentliche Mehrheit hat. Sie liegen bei nach wie vor über 60%. Aber die Demografie verschiebt sich. Wenn man in die Bevölkerung unter 16 Jahren schaut, hat die weiße Bevölkerung bereits die 50%-Marke unterschritten, liegt bei 49% etwa. Und der Anteil der Latinos oder Hispanics hat deutlich zugenommen, liegt jetzt bei 25%. Und das sind alles natürlich erstens Wähler, aber es sind natürlich Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft bei der weißen Mehrheit in der Bevölkerung auch jetzt Ängste auslösen. Donald Trump schürt diese Ängste. Er möchte diese Stimmen für sich mobilisieren und dieser Punkt in der amerikanischen Gesellschaft, wo die Demografie tatsächlich kippt und es einen gleich großen Anteil nicht weißer Amerikaner geben wird wie eben weißer, dieser Kipppunkt steht bevor in den nächsten Jahren und Donald Trump profitiert davon enorm.
Die Gruppe der Wähler, Wählerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln ist jetzt bei 15%, also es sind 25% in der Bevölkerung, aber es ist auch eine sehr, sehr junge Bevölkerungsgruppe, die jetzt auch zum Teil noch ins Wahlalter reinwächst. Und das finde ich aber auch sehr interessant, was du eben ja auch gesagt hast, dass viele von denen, obwohl Trump ja derjenige ist, der eigentlich gegen Einwanderer hetzt, dass viele von ihnen trotzdem dazu neigen, ihn zu wählen. In Umfragen sieht man das auch gerade, dass bei den Hispanics 46% im Moment Trump zugeneigt sind und nur 40% Biden. Und beim amerikanischen Sender NBC wurde dazu kürzlich eine Wählerin, Lydia Dominguez, mit lateinamerikanischen Wurzeln interviewt. Sie hat darüber gesprochen, wie sie ihre Wahlentscheidung gefällt hat und warum.
I voted for Obama twice and Trump was the first Republican president I voted for.
Sie sagt, sie hat zweimal Obama gewählt und dann hat sie Trump gewählt. Das erste Mal, dass sie ihr Kreuz bei den Republikanern gemacht hat. Und sie wurde dann auch noch gefragt, warum sie glaubt, dass immer mehr Latinos Trump wählen.
Because they see what's happening with our economy. They know what the gas prices were, even in 2020. We weren't born yesterday. We recognize that all of the immigrants coming in through our border is not helping. It's causing crime.
Zum einen wiederholt sie hier, was Trump eben immer sagt. Die Migranten, die über die Grenze kommen, die bringen Kriminalität mit. Das sind Kriminelle. Sie sagt aber auch, ich schaue mir unsere Wirtschaft an und ich sehe, wie die Preise steigen. Und deswegen wähle ich Trump.
Das sind natürlich Verbindungen, die nicht wirklich begründbar und belegbar sind. Ganz im Gegenteil, die offiziellen Statistiken zeigen, dass die Migranten eben nicht zum Anstieg der Kriminalität beitragen und vor allem, dass die Wirtschaft nicht unter den Migranten leidet, sondern im Gegenteil, sie profitiert davon. Wir wissen inzwischen, dass die im Ausland geborenen Arbeitskräfte fast 18,6% der amerikanischen Arbeiterschaft insgesamt ausmachen. Das heißt, fast jeder fünfte amerikanische Arbeiter ist im Ausland geboren. Der Arbeitsmarkt braucht diese Menschen. Es gibt wirklich statistisches Material ohne Ende, das belegt, wie positiv sich die Migration auf die amerikanische Wirtschaft auswirkt. Und wir haben auch festgestellt, dass Immigranten ein integraler Teil des Arbeitsmarkts werden, vor allem, weil sie die Lücken füllen, die sich durch die demografischen Veränderungen in den USA ergeben, vor allem in den natürlich einfachen Arbeiten, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in den Dienstleistungen. Sie tragen offenbar zu einem Wirtschaftswachstum von über 2% bei im Gesamtwachstum. Und das sind alles Zahlen, die sich statistisch nachprüfen lassen, aber sie wirken nicht. Im Wahlkampf zählt das Geschrei und Donald Trump hat eine andere Erzählung.
Fast die Hälfte dieser Gruppe an Arbeitern in den USA, die außerhalb der USA geboren wurden und jetzt dort arbeiten, sind übrigens Hispanics. Also das ist wirklich auch die allergrößte Gruppe. Einwanderer und Einwanderinnen eben aus Lateinamerika. Ohne diese Menschen würden die USA und würden vor allen Dingen auch sehr viele große Städte in den USA, wo sehr viele von diesen Menschen leben, einfach nicht funktionieren.
Und trotzdem müssen wir festhalten, Migration ist auch in den USA das Thema, das die Menschen am meisten bewegt, weil es natürlich die Veränderungen ihrer Lebenswelt am ehesten abbildet, weil man in den Straßen sieht, wie sich das Leben ändert, wie die Welt in Bewegung ist, wie auch die Dynamik in der Wirtschaft sich verändert. Und all das macht Angst und all das nutzen Populisten wie Donald Trump aus.
Zum Abschluss unserer Sendung wollen wir heute auch wieder eine Sprachnachricht eines SZ-Korrespondenten in den USA anhören. Diesmal hat uns Peter Burkhardt eine geschickt. Er war nämlich selbst an der US-Grenze zu Mexiko und zwar sogar auch selbst in Eagle Pass, wo Donald Trump war. Und wie es dort gerade aussieht und wie es den Menschen geht, die dort über die Grenze kommen, das hat er uns erzählt.
So klingt es, wenn Migranten aus Venezuela erzählen, wie sie den berühmten Darien Gap, das ist der Urwald zwischen Kolumbien und Panama, in dem es keine Straßenverbindung gibt, durchqueren auf dem Weg von Südamerika dann Richtung Nordamerika. Ich traf die beiden da in Eagle Pass an der US-Südgrenze zu Mexiko, in einer Migrantenunterkunft. Und ja, wenn man mit diesen Leuten länger redet, merkt man, was das alles bedeutet. Das hat sich alles wahnsinnig verschärft. Der Zustand dort ist jetzt alles voller Stacheldraht und Militär in der US-Grenze. Der Gouverneur von Texas, ein Trump-Freund, hat die Nationalgarde gerufen und probt da wie so einen kleinen Aufstand gegen die Regierung Biden. Wenn man selber dort mit einem deutschen Pass zum Beispiel ist, kann man da einfach wunderbar hin und her laufen. Man geht da rüber nach Mexiko, wird gar nicht kontrolliert, schaut den Pass gar nicht an. Dann geht man da zurück in die USA, da wird dann schon hingeguckt, aber wenn man ein Visum hat und einen gültigen Pass, dann dauert das 5 Minuten. Das ist bei diesen Leuten ganz anders.
Der deutsche Pass, einer der mächtigsten der Welt, das wurde da also auch mal wieder klar. Und damit endet diese Folge von Auf den Punkt, die US-Wahl. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch einfach Feedback für uns haben, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast@sz.de. Wir lesen sie auch wirklich.
Wir hören uns kommenden Freitag wieder. Wenn Sie jenseits der Sendung über die US-Wahl informiert bleiben möchten, dann empfehle ich Ihnen den Newsletter, den wir regelmäßig jeden Mittwoch versenden. Anmelden können Sie sich unter sz.de/US-Wahl-Newsletter.
Wir sagen Danke an Caroline Lenk, die diese Folge produziert hat, und natürlich Danke an Sie fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.